Domradio Menschen
Podcast. Die Sache mit Gott ist wichtig. Das hat Andreas Neier schon als Kind verstanden und sein Leben darauf ausgerichtet. Mit 18 Jahren trat er in den Franziskanerorden ein, ging für 3,5 Jahre nach Brasilien, bis er dann sehr deutlich gemerkt hat, das ist doch nicht mein Weg. Zurück in Deutschland hat er dann Physik studiert, geheiratet, eine Familie gegründet und eine naturwissenschaftliche Karriere hingelegt, die in einer Professur für Mikrostrukturtechnik an der Technischen Universität Dortmund mündete. Sein religiöses Engagement, sein Interesse an Spiritualität lebte er privat in der Kirchengemeinde. Bis er auf das revolutionäre Potenzial der Quantenphysik stieß, deren Erkenntnisse aus seiner Sicht Naturwissenschaften und Glauben neu miteinander verbinden. Mit weitreichenden Folgen für beide Seiten, einem neuen Gottesbild und einem neuen Weltbild der Wissenschaft. Von alledem erzählt er uns heute. Andreas Neier, schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und gleich starten wir wie gewohnt in die Sendung, nämlich mit unserem Fragebogen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute der Physikprofessor und Gottsucher Andreas Neier. Und einen ersten Eindruck von ihm bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
67.
Beruf?
Professor für Mikrostrukturtechnik an der TU Dortmund.
Berufung?
Mit meinem Leben etwas von Gott erzählen.
Meine Kindheit im Münsterland war?
Unbeschwert und glücklich.
Von meiner Mutter habe ich?
Gelernt, aus dem Glauben zu leben.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich sicher nicht so begeistert für Technik.
Mein Berufswunsch als Kind?
War Priester zu werden.
Kirche und Glauben waren bei uns zu Hause?
So etwas wie der Lebensmittelpunkt.
Die Sache mit Gott?
War daher für mich von Kindheit an sehr wichtig.
Auf die Idee, Franziskaner zu werden, hat mich?
Unser damaliger Religionslehrer Pater Beda gebracht, der selber Franziskaner in Brasilien gewesen war.
Als Novize in Brasilien zu leben und zu arbeiten war?
Für mich ein großartiges Abenteuer, das mich stark geprägt hat.
Dass das aber dennoch nicht mein Weg war, habe ich gemerkt, weil...
mir mein Körper durch Krankheiten signalisierte, dass das Leben in den Tropen und in einem Kloster für mich nicht das Richtige waren.
Die Entscheidung, zurückzugehen und auszutreten, ist mir...
sehr schwer gefallen und war die schwierigste Entscheidung meines Lebens.
Fürs Physikstudium entschieden habe ich mich, weil...
ich schon in der Schule immer viel Freude an Naturwissenschaften hatte.
Dass ich dann meine Frau kennengelernt habe, war...
ein großes Glück.
Als unser erstes Kind kurz nach der Geburt starb...
war das die größte Katastrophe meines Lebens und für unsere junge Ehe eine große Belastung.
Dass wir dann noch 3 gesunde Kinder bekommen haben...
betrachte ich als ein großes Geschenk Gottes.
Die Karriere an der Uni...
hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich wollte Glauben und Wissenschaft verbinden, um...
zu zeigen, dass es keine Gegensätze zwischen beiden gibt... und Glaube und Wissenschaft nur 2 Seiten derselben Medaille sind.
Die Quantenphysik
ist für mich eine Brücke zwischen der Welt der Materie und der Welt des Geistes.
Die Beschäftigung mit Nahtoderfahrungen
bestätigt auf der Ebene von Erfahrungen, dass es hinter dieser materiellen und körperlichen Wirklichkeit eine geistige Welt gibt, in die wir durch den Tod hinübergehen.
Mein Glaube
ist der Anker meines Lebens.
Gott ist für mich
die Liebe.
Viel zu besprechen also mit Andreas Neier, Professor am Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik der Uni Dortmund und Verfechter der These, dass sich Naturwissenschaften und Glaube keineswegs widersprechen. Im Gegenteil. Gleich mehr.
Domradio. Menschen.
Naturwissenschaften haben in unserer Gesellschaft heute einen übermäßigen Wert. Das sagt unser Menschengast heute, Andreas Neier. Und das, obwohl er als Physikprofessor natürlich selbst Naturwissenschaftler ist. Herr Neier, woran machen Sie das denn fest, dass Naturwissenschaften so überproportional wichtig sind in unserem Alltag, zumindest hier bei uns in der westlichen Welt?
Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass die Naturwissenschaften als Grundlage der Technik dienen. Und die Technik bestimmt unser Leben in ganz großem Maße. Und die Vorteile in der Technik, das sind die, dass man etwas vorherberechnen kann, dass man etwas vorherbestimmen kann, was man haben möchte und dass man das dann so entsprechend auch bauen kann. Das ist also ein ganz deterministisches System und mit dem werden die Kinder groß, mit dem Ursache-Wirkungsprinzip, das hat sich auf alle Bereiche unseres Lebens ausgedehnt. Und diesem Prinzip gehorchen eben sehr, sehr viele.
Und ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang ist sicher Sicherheit. Inwiefern?
Weil Technik basiert auf Sicherheit. Ja, wenn ich in ein Auto steige, dann möchte ich, dass das Auto sicher fährt. Und diese Sicherheit, die bekommt die Technik durch die Regeln und durch die Naturgesetze, die von den Physikern und Chemikern mitentwickelt werden. Und dieses ganze System basiert auf deterministischer klassischer Physik. Das ist eine Physik, die immer gleich ist, die objektiv ist, die die Dinge beschreibt und immer wiederholbar auch herstellen kann. Und das ist etwas ganz Tolles für die Sicherheit in unserem Alltag und auch für unser sicheres Lebensgefühl.
Das heißt, die meisten Menschen, die gieren im Grunde nach Sicherheit, nach dem Motto, so und so ist die Welt, das kann ich ganz genau so erklären.
Ganz genau. Und deswegen haben die geistigen Wissenschaften auch große Probleme, weil sie nicht so eindeutig sind. Und auch gerade die Glaubenswelten sind ja nicht so festgelegt. Und wenn ich jetzt gerade mal daran denke, das ist ja auch die Verlockung der Sekten oder anderer religiöser, fundamentalistischer Richtung, die dann Sicherheit versprechen und die sie aber dann nicht bekommen. Und das ist der große Irrglaube, dass man in geistigen Dingen auch die Sicherheit bekommen kann, die man im Bereich der Technik erreicht hat.
Sie haben aber im Vorgespräch auch einen Satz zu mir gesagt, der mich hat aufhorchen lassen. Sie haben gesagt, die Naturwissenschaften spiegeln scheinbar sichere Lösungen vor. Wie haben Sie das gemeint?
Weil die Technik, die wir im Alltag benutzen, die wirkt sehr sicher und man macht sie immer sicherer. Wir wissen natürlich auch aus den vielen Unfällen, dass man Technik nie hundertprozentig sicher machen kann. Aber was ich damit gemeint habe, ist, dass am Grunde der Natur, und das ist auch gerade durch die Quantenphysik beschrieben, am Grunde der Natur gibt es diese Sicherheit, die wir in unserer Alltagswelt durch Technik erleben, die gibt es am Grunde der Natur nicht. In allen Bereichen, wo Leben vorkommt, bei einer lebenden Zelle, einer lebenden Pflanze, einem lebenden Tier, einem Menschen, gibt es diese Sicherheiten nicht. Und da sind sehr viele Unwägbarkeiten. Und die spiegeln praktisch etwas wider von dieser Unsicherheit, die die Natur in ihrem Grunde hat. Sie hat eine Zielrichtung, aber keine hundertprozentige Sicherheit.
Sind das Stellen, an denen Naturwissenschaftler Ihrer Meinung nach hellhörig werden sollten?
Definitiv. Gerade wenn es um den Bereich Leben, Geist, Psyche geht, da sind die Methoden, die von den Technikern, von den Naturwissenschaftlern erforscht wurden, nicht mehr tragfähig. Man versucht zwar, auch die Neurophysiologie versucht es sehr intensiv, diesen Ursache-Wirkungsmechanismus aus den klassischen Wissenschaften auch auf neuronale Prozesse zu übertragen, aber bisher ist man da nicht ganz fündig geworden. Nicht sehr fündig geworden. Man ist zwar immer, man kommt laufend weiter und es gibt immer mehr Fortschritte. Aber im Letzten glaube ich, dass geistige Prozesse nicht auf physikalische, materialistische Prinzipien zurückzuführen sind.
Dass unsere Gesellschaft also so stark von Naturwissenschaftsglauben dominiert sind, hat das in Ihren Augen auch zur Folge, dass scheinbar da kein Platz für Gott ist?
Genau. Wenn ich gewohnt bin, dass alle Dinge eine Ursache haben, einem Ursache-Wirkungsprinzip gehorchen, dann ist dieser Begriff Gott oder das, was man in der Vergangenheit unter Gott verstanden hat, so eine Randerscheinung, die sich immer mehr verflüchtigt, je mehr man weiß. Und das ist dieser Lückenbüßer-Gott, den man ja viele Jahre auch bekämpft hat, mit Erfolg, muss man sagen, weil in unserer Gesellschaft taucht Gott oder gerade auch in meinem Berufsfeld, in den Ingenieurwissenschaften oder auch in den Naturwissenschaften, taucht der Begriff Gott kaum noch auf.
Sie sagen aber, die Naturwissenschaften, die sind am Ende nur ein kleiner Ausschnitt eines viel größeren. Der Physikprofessor Andreas Neier ist zu Gast und warum Naturwissenschaften und Glaube in seinen Augen absolut vereinbar sind. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Wir fangen ganz am Anfang an gleich, bei seiner Kindheit im Münsterland. Vorher spielen wir aber Ihren ersten Musikwunsch. Was haben Sie mitgebracht?
Also mein erster Liedwunsch ist das Lied What a Wonderful World von Louis Armstrong. Und das ist ein wunderbares Lied auf das Leben und in seiner Einfachheit und Schönheit liegt seine Schönheit. In der Stimme von Louis Armstrong liegt eine ganz tiefe Freude und Dankbarkeit, an diesem Leben teilhaben zu dürfen. Und für mich klingt es wie ein ganz tiefes Dankgebet.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you.
Domradio Menschen, mir gegenüber sitzt Andreas Neier, Physikprofessor und gläubiger Katholik. Und zwar seit Ihrer Kindheit, Herr Neier. Sie sind im nördlichen Münsterland groß geworden, in einer klassisch-katholischen Gegend. In was für einer Familie denn?
Also in unserer Familie gab es neben meinen Eltern noch eine Tante, die sich um die Kinder gekümmert hat. Wir waren mit 5 Geschwistern, sind wir aufgewachsen auf diesem kleinen Kotten, muss man sagen. Das war so ein Betrieb, der also auch Landwirtschaft mit Berufstätigkeit verbunden hat. Und über Tag, wie gesagt, mein Vater war bei der Bundesbahn als Elektriker beschäftigt und da hat sich meine Mutter mit der Landwirtschaft beschäftigt, meine Tante hat sich mehr mit den Kindern beschäftigt und das war eine super Kombination.
Also das war wirklich eine richtig ländliche Kindheit in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ibbenbüren. Wie haben Sie diese Kindheit insgesamt so in Erinnerung?
Also wenn ich mir die Fotos angucke aus der damaligen Zeit und auch noch aus meiner Erinnerung, war das eine ganz tolle Kindheit, eine sehr einfache Kindheit. Also in den 50er Jahren war der Reichtum noch nicht so groß und wir sind sehr, sehr einfach groß geworden, aber wir hatten alles, was wir brauchten und hatten vor allen Dingen viel Platz. Auf diesem kleinen Kotten gab es viele Ecken, wo man spielen konnte, viele kleine Schuppen, wo man sich seine Bude bauen konnte. Wir hatten Wälder rundherum, wo wir laufen konnten und spielen konnten mit den Geschwistern zusammen und auch mit Nachbarkindern. Das war also aus meiner Sicht gesehen, war das traumhaft. Und ich habe ein wenig unsere Kinder bedauert, die dann in Iserlohn, in einem etwas sterileren Stadtteil groß geworden sind, dass sie diese Möglichkeit nicht gehabt haben. Also ich würde sagen, das war ein kreatives Betätigungsfeld.
Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Vater war Elektriker bei der Bundesbahn. Er war viel weg. Aber er hat seinem ältesten Sohn seine Technikbegeisterung durchaus weitergegeben.
Das kann man so sagen. Also er hat sehr viel repariert. Das war zu der damaligen Zeit auch nötig. Aber er war eben nicht nur Elektriker, sondern er konnte auch noch alle anderen möglichen Dinge. Er konnte auch mauern oder zimmern. Egal, was zu Hause anfiel an Arbeiten, das wurde gemacht. Und da habe ich sehr viel abgeschaut von seinen Tätigkeiten und auch sehr viele tolle Ideen bekommen, die ich heute noch gebrauchen kann.
Ihre ganze Familie, sagen Sie, war geprägt von einer typisch münsterländischen katholischen Grundstimmung. Das müssen Sie mal genauer erklären.
Meine Mutter kommt vom Bauernhof und unser Haus liegt auch sehr ländlich, etwas außerhalb des Ortskerns Langenbeck. Das war ein kleines Dorf und auch dieses Haus liegt nicht im Kern, sondern wie gesagt außerhalb. Da war der Katholizismus sozusagen Grundstimmung, insofern, dass man das mit der Muttermilch aufgesogen hat. Das fing mit den Tagesgebeten an, mit dem Besuch der Gottesdienste, mit den Traditionen, Fronleichnamsprozession erinnere ich mich, den Maiandachten. Diese ganze katholische Tradition, die wurde da gepflegt und hat uns auch als Kinder begeistert.
Also das war einfach alles ganz normal.
Ganz genau. Und das war nicht nur in unserer Familie so, sondern eben auch in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Alle dachten gleich.
Wie hat sich das im Alltag geäußert? Also Gottesdienstbesuche, Tischgebete?
Genau, das waren die Dinge, die jeden Tag vorkamen. Aber auch wenn so besondere Anlässe waren, so diese münsterländische Mentalität. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wenn dann schwere Gewitter kamen, dann wurden auch schon mal Lichtmesskerzen angezündet, weil es keine Blitzableiter gab zu der damaligen Zeit. Oder die Fronleichnamsprozession, da haben sich alle beteiligt bei dem Schmücken der Wege. Das waren viele, viele wunderbare Dinge, die auch Kinder beeindrucken.
Sie haben es gerade gesagt, alle dachten gleich. Das kann man ja auch negativ verstehen.
Ja, kann man auch. Ja, es gibt gewisse Zwänge dann auch. Und man kann schlecht ausscheren aus so einer Tradition. Das ist der Nachteil.
Aber andererseits haben Sie das als Kind ja offensichtlich als was ganz Echtes, Authentisches erlebt.
Das ist richtig. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Insbesondere, ich hatte es auch schon erwähnt im Vorgespräch mit meine Mutter war eine sehr, sehr tiefgläubige Frau. Wie das auf den münsterländischen Bauernhöfen, auf den katholischen, eben auch üblich war. Und man merkte ihr an, wie ihr Glaube ihr Halt im Leben gab. Und bei allen Situationen stand der Glaube immer an erster Stelle. Das habe ich mitgenommen als Kind. Ich war der Älteste von 5 Kindern. Und die Ältesten haben so die Eigenarten, ja häufig auch die Werte der Eltern zu übernehmen. Und das habe ich, glaube ich, auch sehr verinnerlicht.
Also mit dieser tiefen Religiosität aus dem Inneren gelebt, also ganz echt, alltagserprobt, sind Sie aufgewachsen und Sie haben eben schon früh gemerkt, ja, diese Sache mit Gott, die ist wichtig. Das hatte weitreichende Folgen für Ihr Leben. Welche, das sagen wir gleich noch ein bisschen genauer, gleich nach den Nachrichten.
Domradio. Menschen.
Dass die Sache mit Gott wichtig ist, das haben unserem Menschengast, dem Physikprofessor Nayer, die Eltern und Verwandten vorgelebt. Und Sie, Herr Nayer, haben das als Kind ja sehr ernst genommen. Die Konsequenz: Sie wollten dringend aufs Gymnasium, um Latein und Griechisch für ein späteres Theologiestudium zu lernen. Das finde ich sehr bemerkenswert für einen kleinen Jungen. Und dafür mussten Sie sich aber auch ganz schön ins Zeug legen, ne?
Das ist richtig. Ich musste eine Aufnahmeprüfung machen fürs Gymnasium. Das war zu der damaligen Zeit noch Pflicht. Und die hat mich schon einige Nerven gekostet, diese Prüfung. Aber ich habe sie Gott sei Dank bestanden. Aber ich fand es eben sehr wichtig, dass ich das machen muss. Ich hatte so das Bedürfnis, mich um diese Sache Gottes zu kümmern und meinte dann, dieses Theologiestudium sei das A und O. Und diese Vorbereitung auf dem Gymnasium mit dem anschließenden Abitur, das war für mich die Voraussetzung und das musste erstmal passieren. Und das habe ich dann auch durchgezogen.
Haben Ihre Eltern Sie dabei unterstützt?
Ja, meine Eltern haben mich dabei unterstützt. Also in unserem weiteren Umfeld in der Familie in der Vergangenheit gab es schon mehrere Personen, die auch in Orden eingetreten sind, unter anderem auch in einen Franziskanerorden in Münster. Mein Großonkel war das. Also insofern gab es da eine gewisse Tradition. In fast allen Familien dieser Münsterländer Bauernhäuser gab es Personen, die Priester geworden waren oder in den Orden eingetreten waren. Insofern war das auch für meine Eltern etwas relativ Normales. Und sie haben da nicht nur vollstes Verständnis für gehabt, sondern ich denke, meine Mutter war auch schon ein bisschen stolz darauf, dass ich das vorhatte.
Die Schulzeit bis zum Abitur, die haben Sie dann als eine gute Zeit erlebt und als eine sehr inspirierende. Denn irgendwann ist ein gewisser Pater als Religionslehrer an Ihrer Schule aufgetaucht. Wer war das?
Pater Beda, ein Franziskaner, der in Brasilien auch studiert hatte und dann zurückkam, um auch Werbung zu machen für die brasilianische Mission. Der hat uns begeistert, die Jugendlichen begeistert in unserem Ort und in der Umgebung, weil er Papier gesammelt hat, große Sammlungen durchgeführt hat für Projekte, die in Brasilien durchgeführt wurden. Das war schon zu der damaligen Zeit. In den 60er Jahren hat er diese Aktionen gemacht und ich selber und auch viele andere meiner Mitschüler haben da mitgeholfen, Papier aufzusammeln und die Waggons zu füllen in Nippenbüren auf dem Bahnhof. Das waren Aktionen, wo man auch schon etwas Praktisches tun konnte für die Menschen in Brasilien. Und mein Wunsch war eben nicht nur Papier zu sammeln und Geld zu sammeln, sondern selber dorthin zu fahren und zu sehen, ob ich mit meinen Möglichkeiten da etwas ausrichten konnte, um den Menschen vor Ort in Brasilien zu helfen.
Also sie hat fasziniert, wenn ich das richtig verstehe, dass man richtig was tun kann.
Ganz genau. Ne?
Ganz praktisch anpacken, Papier stapeln. Was hat Sie, abgesehen davon, noch an diesem Pater Beda fasziniert?
Auch er war ein sehr tiefgläubiger Mensch, der diese Arbeit aus seinem inneren Impuls heraus gemacht hat, weil er eben auch in den Menschen, auch in den ganz armen Menschen eben Brüder und Schwestern sah und Geschöpfe, liebenswerte Geschöpfe Gottes. Und er betrachtete diese als Brüder und Schwestern, er hat sie immer so bezeichnet, dass er diese Menschen eben auch so behandeln möchte, wie wir uns in Deutschland behandeln. Und das war faszinierend zu sehen, wie er das uns erzählt hat und auch wie er es umgesetzt hat.
Sie hatten ja, wie gesagt, schon vorher, schon als Junge vorgehabt, ich werde Theologie studieren, ich möchte eigentlich Priester werden. Jetzt taucht dieser Pater Beda auf, Franziskaner. Da haben Sie gedacht, das ist es, das will ich auch.
Genau, weil ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, in einer deutschen Gemeinde Priester zu werden. Wenn ich die Priester sah, die ich erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend, hat mich das eher ein bisschen abgestoßen als angezogen. Ich wollte irgendwas mit Gott machen, aber dieses Modell des Priesters in unseren Gemeinden war für mich wenig attraktiv. Und da kam der Pater Beda mit dieser Möglichkeit, also in Brasilien also auch zu studieren und dort Theologie zu studieren, etwas mit Gott zu tun und mit den Menschen zu tun, den Menschen zu helfen. Das war so die perfekte Kombination für mich in der damaligen Zeit und dass ich diese Möglichkeit auch unbedingt wahrnehmen wollte.
Und die Idee, ich muss dann aber wirklich mein ganzes Leben Gott weihen, widmen, das hat Sie gar nicht abgeschreckt?
Das war für mich damals überhaupt kein Problem. Das war Mission, ja, Eifer und ich wollte auch in Brasilien ja irgendwie sozial etwas umkrempeln. Man kann schon sagen, so ein bisschen revolutionäres Feeling. Ja? Also da ging man hin, um da irgendwie was zu reißen. Und klar, dann hat man mit dieser die Ideen, ob man da später auch noch so steht oder ob man das durchhält, also das spielt zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle.
Gesagt, getan. Sie sind mit 18 Jahren in den Franziskanerorden eingetreten. Nach einem halben Jahr Noviziat in Deutschland sind Sie dann tatsächlich auf einem großen Schiff bis ans andere Ende der Welt gefahren, um in Brasilien die Ausbildung fortzusetzen. Das ist ein ganz großes Abenteuer gewesen natürlich, von dem Sie gleich unbedingt mehr erzählen müssen. Gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Musikalisch darauf einstimmen können wir uns aber schon jetzt, und zwar mit einem Stück aus Brasilien, was Sie mitgebracht haben. Was genau?
Dieses Stück ist das Stück Moro Num País Tropical von Jorge Ben. Eines der brasilianischen Stücke, die ich kenne, die habe ich auch sehr viel auf der Gitarre gespielt, während der Zeit in Brasilien und auch nachher. Und da merkt man etwas von der Lebensfreude der Brasilianer. Trotz Armut und Elend sprühen die Brasilianer eine Lebensfreude aus, die unbeschreiblich ist. Und ich kann vielleicht noch mal kurz den Refrain übersetzen. Der lautet: Ich lebe in einem tropischen Land. Es ist von Gott gesegnet und schön von Natur aus. Was für eine Schönheit. Im Februar gibt es Karneval und das ist für Brasilianer das Fest des Jahres.
Und wie sich das dann anhört, das haben wir jetzt.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Das muss man sich erstmal vorstellen. Ein junger Mann, gerade 18 Jahre alt, bis dato noch nie aus Europa raus gewesen, reist mit dem Schiff wochenlang, bis er in der brasilianischen Metropole Belém im Amazonasgebiet von Bord geht. So war das damals, Andreas Neier, als Sie als Franziskaner-Novize nach Brasilien gegangen sind. Im Jahr 1968 war das. Ich stelle mir jetzt vor, dass das vielleicht erstmal ein kleiner Kulturschock war, oder?
Ja, man hat ja schon viel gehört oder auch über Pater Beda gesehen. Der hat viele Dias gezeigt, aber es ist schon was anderes, wenn man auf dem Schiff steht und runterschaut auf den Kai, wie man dann Menschen sieht, die mit barfuß und mit einer kleinen Hose an, Oberkörper nackt da arbeiten und die schweren Säcke schleppen. Da läuft es einem schon ein Schauer über den Rücken. Und das war schon ein Kulturschock auf jeden Fall. Aber die traurigsten Geschichten, die mich geschockt haben, waren, die sind dann später auf mich eingewirkt. Und zwar, wenn man sich die Familien angesehen hat mit ihren kleinen Kindern, die so voller Lebensfreude sprühen, wie wir das eben auch gehört haben. Und man dann schon weiß, dass sie keine Perspektive im Leben haben. Das fand ich das Traurigste und das Schockierendste für mich.
Wir müssen vielleicht noch erklären, also Sie sind von Belém aus dann in den Nordosten des Landes gegangen, nach Recife und Olinda, wo damals übrigens der große Befreiungstheologe Dom Helder Camara lebte und arbeitete. Wie haben Sie dort als Franziskaner gelebt?
Also wir waren in dem ersten halben Jahr in Olinda, genau in der Diözese von dem Dom Helder Camara. Und was ich dort überwältigend fand, dass wir mitmachen konnten bei seinen Comunidades di Base, die er gegründet hat, in diesem, auch im Ortsteil Olinda.
Basisgemeinschaften.
Wir sind jeden Montagabend in kleinere Hausgruppen ausgeströmt von dem Orden aus, von unserem Kloster aus, und haben mit den Menschen zusammen die Predigt dieses Dom Helder Camara gehört und darüber dann anschließend gesprochen und auch darüber dann diskutiert, wie kann man dieses, was er erzählt hat, in das Leben umsetzen.
Wie war das denn jetzt für Sie, diese Arbeit mit den Armen, der Umgang ja mit einer komplett anderen Wirklichkeit?
Also das muss ich sagen, ging erstaunlich gut. Wenn man jung ist, ist man vermutlich auch sehr flexibel. Also wir haben uns sehr stark den Brasilianern angepasst. Wir waren auch mit Brasilianern zusammen. Wir waren drei Deutsche und noch sieben Brasilianer, also insgesamt 10 Novizen, sodass wir sehr viel auch von den Brasilianern gelernt haben. Die Sprache, die Musik, aber auch so die Denkweise. Und sodass es nicht so schwer war, mit den Menschen auch in Kontakt zu kommen und auch sich mit ihnen über ihre Altersprobleme zu unterhalten.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein bisschen was von der Denkweise gelernt. An was denken Sie da?
Also wenn man in Brasilien ist, das ist also ein tropisches Land, wie wir gehört haben. Und in diesen tropischen Ländern geht alles nicht so ordentlich und pünktlich ab, wie wir das hier in Deutschland gewohnt sind. Also da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja?
Nicht so wie im Münsterland.
So, nicht so wie im Münsterland. Genau, also das ist schon ein kleiner Unterschied. Und auch wenn ich an die Bürgersteige denke oder wie alles aussieht, also das widerstrebt schon einem Deutschen sehr. Da möchte man es also ordentlich haben. Aber da stört sich keiner dran und dann ist es auch okay.
Was hat Ihnen gefallen? Was hat Sie besonders beeindruckt in dieser Zeit?
Also was mich sehr beeindruckt hat, ist auch der Glaube dieser Menschen. Das muss ich sagen. Also wenn man am Anfang kommt als 18- oder 19-Jähriger aus Deutschland und sieht diese Menschen in den Kirchen, wie sie beten, wie sie an äußeren Zeichen hängen, an Weihwasser, an Kerzen, an allen möglichen anderen Dingen, dann ist man erst einmal geneigt, das ein bisschen als Aberglaube abzutun. Aber je länger man da ist, dann merkt man, wie dieser Glaube diese Menschen trägt und prägt und wie sie daran hängen und ihr Leben darauf setzen. Also diese existenzielle Bedeutung des Glaubens. Und das ist hier bei uns leider nicht so. Und das habe ich sofort gemerkt, als ich später wieder zurückgekommen bin. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese existenzielle Anhangen an dem Glauben.
Das klingt ja jetzt sehr positiv. Trotzdem haben Sie irgendwann gemerkt, so richtig bin ich hier doch nicht am richtigen Ort. Das ist irgendwie nicht mein Weg. Woran haben Sie das gemerkt?
Also zum einen habe ich dieses Klima nicht vertragen. Also ich konnte mich nicht so ernähren, wie Brasilianer sich ernähren. Also da hatte ich schon meine großen Schwierigkeiten. Dann kamen Krankheiten dazu wie Gelbsucht und andere Dinge, sodass ich merkte, meine Fähigkeiten, mich hier einzusetzen, die werden immer weniger als statt mehr. Also ich falle meinen Mitbrüdern mehr zur Last, als ich ihnen nütze. Dann wollte ich auch noch irgendwie etwas Praktischeres machen, als nur jetzt predigen und den Leuten etwas über Gott erzählen, sondern ich merkte, in diesem Land muss man was tun. Da muss man irgendwie anpacken. Und ich habe dann auch versucht, noch neben dem Theologiestudium noch ein Medizinstudium zu machen, um irgendetwas Praktisches zu lernen, mit dem ich den Menschen helfen konnte. Aber das wurde dann irgendwann alles zu viel und meine Leistungsfähigkeit ging immer weiter runter, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, nach 3,5 Jahren. So, jetzt ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich hier keine Zukunft mehr sehe.
Das war eine Entscheidung, die Sie selbst als eine krasse Entscheidung bezeichnen. Also wirklich diese Erkenntnis, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich gehe jetzt zurück. Und Sie sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben auch gesagt, ich gebe auch das Ordensleben auf. Warum war das so eine krasse Entscheidung?
Also diese Schwierigkeit, diese Entscheidung war die, weil ich mich von 9 Jahren an, im Alter von 9 Jahren, ein bisschen darauf fixiert hatte, irgendwann mal als Priester in irgendeiner Funktion, in irgendeinem Teil der Erde zu arbeiten, dann eben später in der Rolle als Franziskaner tätig zu werden. So diese Art Priester, Mönch, das war so tief in meinem Denken drin und das sollte meine Lebensrichtung werden. Und jetzt aus so einer Richtung nach 13 Jahren wieder rauszugehen in eine andere Richtung, das war für mich das Allerschwerste. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, man taumelt fast, man kann sich schwer konzentrieren. Das war also eine ganz, ganz schwierige Zeit. Aber ich habe eingesehen, es geht nicht anders. Es muss so sein und ich muss irgendwie auf einen ganz anderen Weg kommen.
Alles auf Anfang sozusagen.
Genau.
Und wie Sie dann zurück in Deutschland weitergemacht haben, warum Sie sich für ein Physikstudium und nicht etwa eines der Theologie entschieden haben, darum geht es uns gleich. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus, aber am Grund des Bechers wartet Gott.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon bin weiter ich, Hilde Regenter, und zu Gast ist weiter Andreas Neyer. Er hat auch den Text ausgesucht, den wir gerade im Wort gehört haben. Herr Neyer, was war das für ein Text?
Das ist eines meiner Lieblingszitate von Werner Heisenberg, einem der Miterfinder der Quantenphysik und dem Nobelpreisträger. Dieses Zitat habe ich auch als Titel meines ersten kleinen Buches gewählt.
Warum haben Sie den ausgesucht?
Es zeigt, finde ich, wunderbar die Bedeutung der Quantenphysik im Verhältnis zur klassischen Physik, die wir alle in der Schule gelernt haben. Die klassische Physik, das ist die Physik, die Dinge objektiv beschreibt, determiniert, alles genau festlegt. Und mit dieser Art Physik kommen wir schnell an unsere Grenzen. Wenn wir nur diesen Ausschnitt der Wirklichkeit als alles betrachten, als das Ganze betrachten, dann ist der Atheismus nicht mehr weit. Dann sagen wir, Gott kann ich nicht beweisen, ist über Gott nichts zu sagen, also existiert das erstmal für mich nicht. Das ist die Denkweise dieser klassischen Physik. Und dann sagt Heisenberg, aber wir müssen tiefer bohren. Wenn wir dabei hängen bleiben, dann landen wir beim Atheismus und beim Materialismus. Aber wenn wir tiefer bohren, das heißt, wenn wir auf die Grundlagen auch der Materie zurückgehen, das, was wir über die Atome gelernt haben, über die Elektronen gelernt haben, über die Elementarteilchen, dann sehen wir, da landen wir bei Systemen, die sind nicht determiniert. Die haben gewisse Eigendynamiken, die wir nicht beherrschen, die, wenn wir das so sagen, tun, was sie wollen und nicht, was wir wollen. Da gibt es eine gewisse Undeterminiertheit in diesem System. Und am Grunde dieser Materie, dieser Systeme, da sehen wir ein großes Geheimnis.
Lasst uns tiefer bohren, das sagt Andreas Neier. Der Physikprofessor ist auf der Suche nach einem neuen Gottesbild, immer bemüht um einen fruchtbaren Dialog zwischen Naturwissenschaften und Glauben. Und darüber, wie er selbst hauptberuflich zum Naturwissenschaftler geworden ist, reden wir gleich weiter hier in Domradio Menschen. Domradio Menschen, unser Mensch heute, Andreas Neier. Und Herr Neier, wir haben schon gehört, wie Sie nach 3,5 Jahren als Franziskaner in Brasilien gemerkt haben, dass das definitiv doch nicht Ihr Weg war und wie traurig Sie auch darüber waren. Schließlich hatten Sie das alles ja sehr, sehr ernst gemeint. Aber Sie waren zum Glück noch jung, 22 Jahre, und da standen Ihnen ganz andere Wege auch noch offen. Und Sie haben sich dann für den eines Physikstudiums an der Technischen Universität in Dortmund entschieden. Also etwas wirklich ganz anderes. Warum wollten Sie jetzt so was ganz anderes?
Also ist jetzt fast wieder wie mit dem Verhältnis von der klassischen Physik zur Quantenphysik. Ich wollte jetzt, also Quantenphysik als Beispiel vielleicht auch für ein System, was nicht so determiniert ist, was nicht so fest ist, und dieses klassische System als ein System, was Sicherheit gewährt. Und so habe ich mich auch wieder zurückbesonnen auf ein System, was Sicherheit gewährt. Und das war eben Naturwissenschaft.
Nach den Jahren der Unsicherheit der Theologie in Brasilien,
so
in diesem
ist
unsicheren Land.
Genau, und dann habe ich auch gelernt in der Theologie, nicht, da gibt es eben viele Meinungen und da gibt es keine richtigen handfesten Gründe. Und das war auch einer der Gründe, ich möchte jetzt auch mal wieder etwas Handfestes machen. Und da kam mir die Physik gerade recht, weil ich auch schon in der Schule immer gerne Physik gemacht habe und Technik auch immer mein Ding war. Habe ich gesagt, jetzt machst du mal was ganz anderes. Auch um mich persönlich ein bisschen aus diesem Tief wieder raus zu katapultieren, um Erfolge zu haben, um irgendwas Positives auch leisten zu können.
Ja, und im Nachhinein hat sich das als goldrichtige Entscheidung erwiesen, denn Sie haben dann an der Uni ja eine, kann man schon so sagen, echte Bilderbuchlaufbahn hingelegt.
Kann man so sagen. Man nennt das auch lineare Karriere. Ich habe in Dortmund Physik studiert, dann habe ich an der Fernuniversität in Hagen, das ist in der Nachbarschaft, promoviert. Dann bin ich wieder zurückgegangen zur Uni Dortmund, habe da habilitiert und bin an der Uni Dortmund auch noch Professor geworden. Das sind also auch viele Glücksfälle, die da zusammengekommen sind, weil regulär geht das nicht so einfach. Ja.
Sie haben es aber geschafft. Und wir könnten jetzt noch viel detaillierter darüber sprechen, tun wir aber nicht. Wir springen mal lieber zu einem anderen großen Lebensthema, nämlich dem, dass Sie, als Sie da aus Brasilien zurück waren, gerne eine Frau kennenlernen wollten und eine eigene Familie haben. Und das ist dann auch genauso gekommen.
Genau, das war für mich auch eine wichtige Entscheidung, auch aus dem Klosterleben herauszugehen. Es war mir etwas zu lebensfremd, muss ich sagen. Man lebt am Leben etwas vorbei. Und die Beziehung mit einer Frau und Kinder haben, das ist einfach irgendwie etwas ganz Tolles. Und ich habe das auch so erlebt. Das war wirklich goldrichtig, dass ich das dann auch so durchgeführt habe. Und ich habe dann auch eine ganz tolle Frau gefunden und habe 3 ganz prächtige Kinder. Und die Enkelkinder sind gerade bei uns. Es ist wirklich lebend, ja, in unserem Haus.
Eine Sache sollten wir vielleicht nicht verschweigen, nämlich Ihr erstes Kind ist kurz nach der Geburt gestorben und das war eine schwere Prüfung. Und da sagen Sie aber, da speziell in dieser Situation hat uns unser Glaube auch sehr geholfen.
Definitiv. Also das war die größte Katastrophe, die ich in meinem Leben erlebt habe, also ein Kind zu beerdigen und da auch noch das erste. Das war enorm schwer. Ich habe auch diese Situation auch mit meinem Glauben ertragen können, also mit dem mich in den Willen Gottes ergeben in dieser Situation. Und hinzu kam, ich habe das dann auch so ein bisschen interpretiert, den Tod dieses ersten Kindes so, dass ich als Hinweis darauf, ich bin nicht der Besitzer dieses Kindes, das gehört mir nicht. Ich darf dieses Kind ins Leben begleiten, aber Kinder gehören mir nicht. Und das war auch eine gute Lehre für die spätere Erziehung der anderen Kinder.
Wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Uni-Karriere schauen, auf Ihren Fachbereich Elektrotechnik, der hatte ja so gar nichts mit Spiritualität zu tun. Furztrockene Angelegenheit, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Aber Ihre Sehnsucht nach Religiösem, die haben Sie trotzdem immer leben können. Zwar gemeinsam mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern in der Gemeinde.
Genau, das war von Anfang an so, nachdem wir nach Iserlohn gezogen waren, nach unserer Hochzeit und unser erstes Kind gestorben war, haben wir uns direkt sofort auch engagiert in der Gemeinde, in der wir waren. Da hatte ich eben Zeit, bis dann unser zweites Kind geboren wurde. In der Zeit habe ich selber Firmenvorbereitung gemacht und da ich Gitarre spielen konnte, war das eine sehr angenehme Arbeit mit den Jugendlichen zusammen, hat auch sehr viel Spaß gemacht und wir haben dann auch aus dieser Firmengruppe auch direkt eine Jugendgruppe anschließend gemacht. Und dann ging es nachher weiter mit den eigenen Kindern, mit Firmen, mit Kommunionvorbereitung und Firmenvorbereitung, bis dann unser letztes Kind dann auch diese Firmung hinter sich gebracht hat und dann haben wir uns aus diesem Bereich dann auch etwas zurückgezogen.
Aber das waren eben wirklich zwei getrennte Bereiche. An der Uni die Wissenschaft, in der Gemeinde, zu Hause das geistliche, das seelische Leben. Und irgendwann hatten sie doch das Bedürfnis, beides zusammenzubringen. Das ist eine große Aufgabe, über die wir gleich weiterreden. Vorher haben wir aber noch einen Musikwunsch, der auch schon zum Thema hinführt, nämlich Jürgen Werth, Vergiss es nie, du bist du. Warum sollen wir das für Sie spielen, Herr Nayer?
Dieses Lied wird ja häufig zur Taufe gesungen, aber es entspricht so richtig meinem Lebensmotto. Wir sind kein Zufall, kein Produkt des Zufalls und eine Laune der Natur, sondern wir sind gewollt von Gott und jeder ist ein Unikat, ein Gesicht Gottes.
Wissenschaft trifft Glaube. In Ihrem Leben, Andreas Nayer, ist das ja so. Sie sind Physikprofessor und Sie sind gläubiger Katholik. Aber es hat Sie doch irgendwann irgendwie gestört, dass speziell Naturwissenschaften und Religiosität kaum Berührungspunkte zu haben scheinen. Und ich sage jetzt scheinen, weil Sie dann die Quantenphysik entdeckt haben. Wie sind Sie darauf gestoßen, dass ausgerechnet dieses Spezialgebiet der Physik eine Brückenfunktion haben könnte?
Auf einem ganz interessanten Wege. Ich hatte mich über mehrere Jahre mit Mystik beschäftigt, weil ich darin eine Art Gottesbild sah, was mir sehr entgegenkam. Ein nicht so enges Gottesbild, wie wir es in unseren Kirchen vernehmen, sondern ein weiteres Gottesbild, was alle mit einschließt und auch alles mit einschließt, auch die Natur mit einschließt. Und bei der Lektüre von Büchern, von Mystikern, da bin ich bei Willigis Jäger auf den Satz gestoßen, das ist auch so ähnlich in der Quantenphysik. Und dann hat er ein Buch zitiert von einem französischen Atomphysiker, Charon hieß der Gute, und das hieß Der Geist in der Materie. Und ich habe gesagt, was ist das denn, Der Geist in der Materie und dann Quantenphysik, wie passt das zusammen? Und da bin ich hellhörig geworden, habe mich dann sehr intensiv mit diesem Physiker Charon beschäftigt und bin dann auch auf Hans-Peter Dürr gestoßen bei der Recherche, der ähnliche Gedanken hat, dass nämlich im Hintergrund von allem er etwas Geistiges ist, was sich dann in dieser Welt materialisiert und verfestigt. Dieses Bild hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich habe mich dann sehr stark mit dieser Quantenphysik nochmal beschäftigt. Ich hatte ja schon mal während des Physikstudiums diese Quantentheorie gelernt, aber da eben als Rechenwerkzeug, um bestimmte Messwerte vorherzusagen. Das ist auch der Sinn der Quantenphysik in der Physik. Aber es gibt auch eben diesen Aspekt hinter der Quantenphysik auch noch die Strukturen dieses Universums zu entdecken.
Jetzt haben Sie das schon ein bisschen angedeutet, aber wir müssen vielleicht doch was versuchen, was sehr schwer ist, nämlich Quantenphysik in ganz wenig Worten so zu erklären, dass sie einerseits verständlich ist für jeden, andererseits nicht verfälscht wird. Also worum geht es da ursprünglich?
Also in der Quantenphysik geht es ursprünglich darum, die Stabilität von Atomen zu erklären. Das ist der ursprüngliche Sinn. Und dann kam eine Theorie heraus, die der Herr Schrödinger in seine berühmte Wellengleichung übersetzt hat. Dann anschließend an diese Formulierung der Wellengleichung gab es dann noch lange Diskussionen, was das eigentlich alles bedeutet. Dann hat der Herr Born festgestellt, dass diese Idee, die der Herr Schrödinger hatte, dass es da irgendwie verschmierte Elektronen im Atom gibt, dass diese Theorie gar nicht stimmt, sondern dass es Wahrscheinlichkeitswellen sind, die Quantenphysik beschreibt. Alles sehr kompliziert. Auf jeden Fall, wenn man sich das Endprodukt daher anschaut, wie die Quantenphysik funktioniert, dann sieht man, dass es da diese konkrete Wirklichkeit, die wir jeden Tag um uns herum haben, dass wir die auch bekommen aus der Quantenphysik heraus. Und zwar immer dann, wenn wir wir Messungen machen, so nennt man das in der Quantenphysik, dann bekommt man die Elektronen als klassische Teilchen mit Masse und Ladung und dann haben wir die Umgebung, die wir kennen. Das ist immer, ist alles ein Produkt von Messungen oder von Störungen von Quantensystemen. Das ist das, was wir sehen. Aber die Quantenphysik sagt, dass das ist eine tolle Sache und das beschreiben wir dann anschließend auch mit klassischer Physik wieder weiter, diese festen Dinge, die uns umgeben. Aber wenn wir wissen wollen, wie diese Dinge funktionieren, dann müssen wir sozusagen eine Etage höher steigen und aus einer höheren Perspektive und das Ganze betrachten. Und diese Perspektive, das ist das Rechenmodell der Quantenphysik. Da hat man nichts Materielles mehr. Das ist eine reine abstrakte Ebene und die hat mehr mit dem Geistigen zu tun als mit dem Materiellen.
Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was ich daraus verstehe, ist, dass die Quantenphysik sozusagen das Sicherheitsversprechen der Physik, von dem wir gesprochen haben eingangs, ins Schleudern bringt, weil sie nämlich sagt, so sicher ist das alles gar nicht und scharf definieren können wir schon mal gar nicht.
Richtig, weil nämlich, wenn man rechnet in der Quantenphysik, kann man niemals genau vorhersagen, was im nächsten Zeitpunkt passiert mit dem Elektron zum Beispiel, sondern man kann nur sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit etwas passiert. Da verschwimmt plötzlich diese Sicherheit aus der klassischen Physik in Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die zeigen sich, wenn man Messungen in ganz häufiger Wiederholung durchführt. Also als Massenphänomen sozusagen. Dann kann man wieder diese Sicherheit gewinnen. Dann weiß man wieder nach tausenden Vermessungen, dass diese Wahrscheinlichkeiten sich dann auch realisieren in der Wirklichkeit. Aber für den Einzelprozess, was macht das Elektron gleich? Wenn ich es messe, wo erscheint das? Das ist mit der Quantenphysik mit keiner Methode zu berechnen.
Sie haben es auch gerade schon gesagt, diese Erkenntnisse, die verweisen also darauf, dass es immer eine sichtbare Welt des Materials gibt und eine dahinterliegende, darum herumliegende, wie auch immer, nicht sichtbare des Geistes gibt. Was bedeutet das denn jetzt für die Naturwissenschaften?
Also die Naturwissenschaften können sich natürlich davon erstmal abkoppeln. Die sagen, die größte Zahl der Naturwissenschaftler sagt, okay, da mag der Herr sich Gedanken machen über die Hintergründe oder über die Bedeutung dieser Dinge, aber uns interessiert das in der Regel nicht. Ja, die Naturwissenschaftler wollen in der Regel einfach Vorhersagen für ihre Messwerte haben und damit sind die in der Regel auch zufrieden. Deswegen, das stört die Naturwissenschaftler herzlich wenig, muss man sagen. Aber es hat die Chance, und das ist für mich das Entscheidende, zu sehen, dass die Materie oder diese Welt, die wir als materielle Welt begreifen, kompliziert ist. Sie ist nicht nur dieses materielle System, sondern es ist ein System, was zusammengesetzt ist aus einer nicht materiellen Ebene. Und da passieren viele Dinge, die dann auf der materiellen Ebene sichtbar werden, aber die wir nicht sehen. Wir sehen nur das Ergebnis. Aber die Ursache dafür liegt in einer, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen geistigen Welt.
Aber ist das dann nicht ein bisschen naiv von diesen klassischen Naturwissenschaftlern? Verweigern sie sich dann nicht einer Dimension der Wirklichkeit?
Ich sehe das so. Das ist, weil die Wirklichkeit ist ja tatsächlich viel komplizierter als die klassische Physik, die als Wissenschaft immer ausgegeben wird mit dem Ursache-Wirkungsprinzip. Wenn wir alle lebenden Systeme betrachten oder uns selbst betrachten, gerade uns Menschen betrachten mit Gedanken, mit Geist und auch mit unserer physikalischen Wirklichkeit des Körpers und auch die Interaktion zum Beispiel zwischen unseren Gedanken, unseren Emotionen und unserem Körper, das sind Dinge, die sind nicht berechenbar. Da kann man auch vielleicht Wahrscheinlichkeiten vorhersagen oder Wahrscheinlichkeiten angeben, aber direkt berechenbar ist da nichts.
Welche Konsequenzen die quantenphysikalischen Erkenntnisse für unser Bild von Gott haben könnten, darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Als nächstes reden wir aber erstmal über Nahtoderfahrungen und warum sie in Andreas Nayers Augen die Erkenntnisse aus der Quantenphysik bestätigen.
Domradio. Menschen.
Unser Gast heute, Andreas Nayer, ist, solange er sich erinnern kann, ein gläubiger Mensch. Aber als Naturwissenschaftler, als Physikprofessor, da hat er auch die Sehnsucht verspürt, auch plausible, rational nachvollziehbare Begründungen für diesen Glauben an Gott zu finden. Das alles nicht bei einem undefinierten, intuitiven Gefühl zu belassen. Da ist er zuerst auf die Quantenphysik gestoßen, das haben wir gerade schon besprochen. Und dann, Herr Nayer, haben Sie noch ein weiteres Feld entdeckt, das in Ihren Augen Indizien für die Existenz eines Gottes liefert, für die Existenz einer Welt hinter der Welt, nämlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Nahtoderfahrung. Und da geht es ja um Erfahrungen von Menschen, die klinisch schon tot waren, wieder reanimiert werden konnten und dann überlebt haben. Und vor einigen Jahren gab es da eine neue, groß angelegte Studie in den Niederlanden, mit der haben Sie sich ganz intensiv beschäftigt. Was berichten denn die Betroffenen? Da gibt es ja große Übereinstimmung.
Ja, also eine der größten Überraschungen ist, dass die Menschen, wenn sie sterben, gar nicht das Gefühl haben, dass sie tot sind. Sie hören das dann von den Ärzten, die dann ihren Körper begutachten, und sie sehen das von oben und sind relativ ungerührt und sehen sich, aber sie empfinden sich immer noch als dieselbe Person, die sie auch vor dem Tod waren, vor dem angeblichen Tod. Sie sind ja wieder reanimiert worden anschließend. Dann gibt es die üblichen oder viel bekannten Phänomene, dass da Lichterscheinungen stattfinden, so Reisen durch einen Tunnel, was dann allerdings phänomenal ist, dass sie immer von einem Licht angezogen werden. Also auch durch diesen Tunnel hindurch, auch relativ auch durch dunkle Erscheinungen hindurch, immer zu diesem Licht hin. Und das erfüllt sie mit großer Freude. Das ist so eine allgemeine übereinstimmende Feststellung, dass sie sich akzeptiert fühlen, geliebt fühlen und in dieser Welt sich sehr wohl fühlen, in der Regel auch sehr enttäuscht sind, wenn sie dann wieder in ihren Körper zurück müssen und ihr Leben auf dieser Erde weiter fristen. Sie möchten am liebsten diesen Zustand verlängern. Aber sie haben immer noch Willen, sie können sich entscheiden, sie können noch überlegen, das ist, oder sie haben Wahrnehmungen, obwohl ihr Körper im Sterben begriffen ist und das Gehirn nicht mehr funktioniert. Und das ist faszinierend, das hat den Pim van Lommel eben auch sehr fasziniert und hat das in seinem Buch zusammengeschrieben und hat sich starke Gedanken gemacht, wie kann das überhaupt sein, dass ein Gehirn, was mit einer EEG-Linie 0 arbeitet, wie kann das während solcher Erfahrungen noch solche Empfindungen haben. Und offensichtlich ist es, seine Folgerung ist, dass es auch ohne unser Gehirn möglich ist, dass wir also auch im Sterbeprozess noch Empfindungen, Wahrnehmungen haben können, die nicht auf unsere Ohren, auf unsere Augen, auf unser Gehirn angewiesen sind.
Mhm. Gerade diese Schilderung eines Lichttunnels, da gibt es auch das berühmte Bild von Hieronymus Bosch, der das wirklich schon sehr, sehr früh auf die Leinwand gebannt hat. Oder eines Lichtwesens von großer Wärme und Liebe, das klingt ja alles sehr schön, sehr willkommen heißend. Empfinden Sie das persönlich auch als tröstend?
Absolut. Also ich, je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt und auch die Berichte liest, die dann im großen Stil Übereinstimmung zeigen. Also habe ich den Eindruck, dass mich das auch selber, dass mir das selber die Angst vor dem Tod nimmt.
Und jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle angekommen wie eben schon mal. Das Ganze bringt ja irgendwie die herkömmliche materialistische Weltsicht der Wissenschaften doch ganz schön ins Schwanken, oder?
Das kann man wohl sagen. Es ist, so wie auch Pim van Lommel es ausdrückt, es ist ein revolutionäres Modell, was er entwickelt, also ohne Gehirn Empfindungen zu haben oder Gedanken zu haben, widerspricht vollständig der heutigen Erkenntnissen der Neurophysiologie, die auf diesem Ursache-Wirkungsprinzip basieren. Also die arbeiten praktisch alle noch klassisch, mit klassischen physikalischen Modellen. Und ich bezweifle, dass man mit diesen Modellen also das beschreiben kann, was Leben ist und auch nicht das, was Bewusstsein ist und auch nicht das, was Emotionen ausmacht, das, was unser geistiges Wesen ausmacht.
Und dadurch, dass Nahtoderfahrung, also quasi an der Nahtstelle zwischen diesseitigem und jenseitigem Leben stattfinden, sind sie quasi prädestiniert, Informationen über die Welt des Göttlichen zu liefern. Das schreiben sie in ihrem Buch Spuren einer Welt hinter der Welt. Und über die Folgen, die diese Erkenntnisse für unser Gottesbild haben und für die Naturwissenschaften haben sollten, sprechen wir gleich weiter im letzten Teil von Domradio Menschen. Nahtoderfahrungen stärken den Glauben an Gott. Das ist eine Erkenntnis der Forschung. Denn Menschen, die so etwas erlebt haben, glauben zu hohem Prozentsatz an Gott, selbst dann, wenn sie vorher Agnostiker oder Atheisten waren. Und Ihnen, Andreas Neyer, ist aufgefallen, dass die Schilderungen Sterbender, speziell die, in denen es um Begegnungen mit dem Licht geht, vielen Erfahrungen von Mystikern ähneln. Gott in allem, so lässt sich diese Gotteserfahrung vielleicht auf den Punkt bringen.
Genau, das war schon immer das Gottesbild der Mystiker, dass hinter allem und in allem etwas von Gott sichtbar wird. Und das erfahren diese Nahtod-Erfahrenen ebenso, unabhängig eben, wie Sie gesagt haben, von ihrem religiösen Umfeld, dass es dieses göttliche Licht, so benennen sie es, überall gibt und alles umgibt und alles umfängt und sie dieses persönlich erfahren. Das waren die Erfahrungen der Mystiker im Mittelalter, Meister Eckhart ist einer der ganz Großen, der dieses erfahren hat, aber auch Williges Jäger, einer der heutigen Mystiker, hat solche Erfahrungen gemacht, solche Gottesbegegnungen, die mehr auf Erfahrungsbasis funktionieren als auf Erkenntnisbasis, sind nicht so sehr rational, sondern eben erfahrungsbasiert.
Sie sagen, dass diese ganz intensive Beschäftigung mit den Nahtoderfahrungen und der Quantenphysik Sie darin bestärkt hat, dass da wirklich ganz real eine jenseitige Welt existiert und dass das Ihrem intuitiven Glauben tatsächlich Halt gegeben hat.
Das ist so. Und was sich für mich im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, ist dieses Gottesbild, das auch als Panentheismus beschrieben wird. Also durch diese Beschäftigung mit der Mystik und der Quantenphysik und den Nahtoderfahrungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass hinter allem, was wir sehen und was wir erleben, hinter dieser ganzen materiellen Wirklichkeit, sich eine geistige Welt befindet, die wir im Westen letztlich mit dem Begriff Gott zusammengefasst haben. Gott umfasst alles. Die geistige Wirklichkeit des Lebens, aber auch die Möglichkeiten, die wir in der materiellen Welt sehen, eben in den Wellenfunktionen der Quantenphysik, das sind alles optionale, nicht so scharfe Realitäten, die dann letztlich heruntergebrochen werden in diese Wirklichkeit. Sie befinden sich hinter dieser materiellen Wirklichkeit. Und Hans-Peter Dürr hat einen schönen Satz dazu gesagt. Er sagt, die Materie, das, was wir sehen, das ist die Kruste des Geistes, etwas Kondensiertes. Und so sehe ich das ganze Bild. Gott ist im Hintergrund von allem und er äußert sich in dieser Schöpfung in materieller Weise. Aber er hält alles zusammen, er ist im Hintergrund, er ist auch überall da. Er ist nicht dieser theistische Gott, der oben irgendwo schwebt, sondern die Schöpfung ist in Gott und er ist in der Schöpfung. Es ist ein ineinander Verwobensein. Und dieses Gottesbild, das alles um mich herum mit ihm zu tun hat, das empfinde ich als sehr beglückend.
Sie möchten das gerne auch mit anderen teilen, eben vielleicht auch, weil Sie dieses Glück teilen möchten. Das ist ja tatsächlich, es hat ja revolutionäre Sprengkraft, wenn man das ernst nimmt. Und zwar für beide Seiten, für die Religiosität. Und da würde ich Sie gerne fragen, was würden Sie sich da von Ihrer Kirche wünschen? Sie sind ja gläubiger Katholik.
Was ich mir wünschen würde, wäre etwas mehr Demut in dem Sinne, dass die katholische Kirche zum Beispiel ihren Alleinvertretungsanspruch auf Wahrheit nicht mehr so aufrechterhält, wie sie es in der Vergangenheit getan hat, sondern auch allen anderen Religionen oder religionsähnlichen Gemeinschaften zubilligt, dass das Wege sein können zu diesem Göttlichen. Weil das, was wir sehen, auch in den Nahtoderfahrungen, da wird nie nach Konfession gefragt. Und das ist völlig unbedeutend, in welcher Konfession jemand groß wird, sondern es kommt darauf an, wie er sein Leben lebt. Und da taucht oft der Spruch von Jesus auf, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also das, was ich im Leben tue, wie ich mit meinen Menschen umgehe, mit meinen Mitmenschen umgehe, das ist das Entscheidende. Und Religionen mögen den Menschen helfen, diesen Weg zu gehen, mehr Mensch zu werden. Das ist das Einzige, was zählt. Und das können alle Religionen auf die ihre Weise in den verschiedenen Kulturkreisen schaffen. Und das wünsche ich mir eben, dass diese Einsicht, dass die katholische Kirche auch ein Weg ist und nicht der Weg, das wäre für mich das Größte.
Wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, auf die der Naturwissenschaften, müsste da nicht eigentlich auch ein Umdenken stattfinden, aus rein wissenschaftlichem Interesse, auch um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen?
Ich empfinde das als wunderbar, wenn in den Naturwissenschaften, es gibt immer mehr, auch für insbesondere Physiker, die diese Einsichten haben und die auch mittlerweile publizieren und verkünden, weil es sie selbst bereichert und sie empfinden das auch, gerade wenn man das jungen Menschen vermittelt, dass die auch die jungen Menschen empfinden das als eine Bereicherung. Weil dann sieht man plötzlich das ganze Leben nicht in zwei Blöcke geteilt oder in einen Randbereich, glaube ich, und den Hauptteil eben in einem Technikbereich, aber der einen nicht zufriedenstellt, der letztlich in Sinnlosigkeit endet, sondern dass man das Ganze als ein sinnvolles Ganzes betrachtet, eben mit diesem geistigen Hintergrund und diesem materiellen, auch technischen Vordergrund, in dem wir uns befinden, aber immer im Bewusstsein, dass das nicht alles ist, sondern dass dahinter dieses Göttliche mitschwingt und uns inspiriert und das Ganze zu einem guten Ende oder zu einer guten Entwicklung auch bringen möchte.
Und wenn man das jetzt nochmal so hört und sich fragt, was bedeutet denn das alles für uns ganz praktisch in unserem Alltag würde ich jetzt sagen, vielleicht, dass wir ganz anders, vielleicht entspannter und zuversichtlicher leben können?
Definitiv. Wir brauchen keine Angst haben, auch vor der Zukunft nicht. Insbesondere auch, wenn man die NATO-Erfahrung mit einbezieht, sieht man, das Leben endet nicht mit dem Tod. Und das ist doch eine beglückende und auch eine befreiende Botschaft. Man kann sein Leben leben, man sollte es so leben, dass man mit seinen Mitmenschen eben gut auskommt, dass man das Leben befördert mit seinem Leben, mit seiner Aktivität. Aber wenn es dann zu Ende geht, wie auch immer, ist nicht das Leben zu Ende, sondern es geht auf einer anderen Ebene weiter und wie wir von den Menschen, die reanimiert worden sind, wissen, auf eine viel beglückendere Weise noch.
Andreas Naja war das, Physikprofessor aus Dortmund und gläubiger Katholik, und von seinem Bemühen, Naturwissenschaften und Glauben in Einklang zu bringen, hat er uns heute erzählt. Ganz vielen Dank dafür. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Sie können die Sendung noch einmal nachhören oder als Podcast herunterladen unter domradio.de. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hilde Regeniter, und Herr Naja, ganz zum Schluss hören wir jetzt noch als kleines Fazit sozusagen Ihren letzten Musikwunsch. Was ist das?
Mein letzter Musikwunsch ist das Halleluja von Leonard Cohen. Ich habe dieses Stück entdeckt an sich über einen irischen Priester, der das mal bei einer Hochzeit gesungen hat. Wunderbar. Und dieses Lied klingt himmlisch, und es ist für mich auch so ein bisschen ein Ausdruck für eine himmlische Freude, die Leonard Cohen hier besingt. Er sagt einmal in einem Interview, dass er das Broken Halleluja, von dem er zum Schluss singt, versteht als ein Halleluja, was wir in diesem irdischen Leben erleben können. Das ist noch nicht himmlisch, sondern es ist broken, ein broken Halleluja. Aber er spricht dann im zweiten Teil von dem Holy Halleluja, dem heiligen Halleluja. Und das ist das Halleluja, was auf uns noch wartet.
Ein wunderbarer Schlusspunkt für diese Sendung. Vielen Dank.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.